ich habe so schon aufgepasst, aber nicht genug aufgepasst. Und dann hat es plötzlich boing, das Boot angehalten. Wir sind mit der Strömung und ja, mit dem Schwung, den wir hatten, sind wir wirklich in eine Sandbank reingefahren. Und wenn du jetzt beim höchsten Hochwasser vom Monat würdest stecken bleiben, dann ist ja das nächste Hochwasser nicht mal gleich hoch. Dann musst du im allerschlimmsten Fall musst einfach einen Monat warten, bis das Wasser wieder mal so hoch ist.
Hoi du, ich bin Manuel und das ist der Podcast 2 auf dem Meer, produziert von der Podcast Schmiede. Die 2 auf dem Meer, das sind eine Freundin und ein Freund von mir, Arian und Freddy. Die beiden sind ein Paar und haben sich vor 2 Jahren mit dem Ersparten ein Segelboot gekauft, um damit auf unbestimmte Zeit um die Welt zu segeln. Ich selber würde das nie im Leben machen. Aber so aus der Distanz ihre Reise miterleben, das finde ich richtig nice. Mich nimmt es mega Wunder, wie es den beiden auf dem wilden Weltmeer so ergeht. Darum mache ich mit ihnen regelmässig Videocalls. Und du, liebe zulassende Person, kannst bei diesen Telefonaten dabei sein. Hallo miteinander.
Hallo.
Hoi, hoi.
Dort bambeln so schön Früchte.
Die allerletzten, die wir noch haben, wirklich. So 3 verschrumpelte Äpfel und eine harte Kiwi.
Aber sind die fein, die Früchte, die ihr da gekauft habt?
Ja. Die meisten schon, ja. Ein paar haben nicht überlebt. Die Mangos haben sich, glaube ich, zu fest im Netz verdrückt. Oh. Avocados auch. Aber sonst haben wir jetzt die letzten 2 Wochen recht viele gute Sachen gegessen.
Ja.
Mega nice. Immer frische Früchte vom März.
Ja, immer frisch. Das ist so ein bisschen, wir haben ja, wo wir in Banjul waren, also in der Hauptstadt, haben wir einmal gross eingekauft, weil uns gesagt worden ist, dass man am Fluss entlang dann nichts mehr überkommt. Und da haben wir halt am Anfang eingekauft für fast 3 Wochen, oder?
Mhm. Ja.
Ja, und gegen das Ende von diesen 3 Wochen, ja.
Aber ne, wir haben jetzt in Wasu haben wir ja nochmal eingekauft, ein bisschen.
Stimmt,
ein paar bisschen Bananen und so. Mhm. Aber ja. Brot kann man überall kaufen. Zwiebel auch.
Und Eier.
Und Eier. Sonst, der Rest ist eher, gibt es nicht immer.
Mhm. Und den Rest haben wir ja noch Vorräte, oder?
Ja, ja,
ja.
Zum Glück.
Und jetzt sind wir immer noch in Gambia.
Ja, wir sind noch in Gambia und wieder in der Nähe von Banjul, also wieder in der Flussmündung. Wir sind den Fluss quasi ganz raufgefahren, so weit wie man kann mit dem Segelboot und dann wieder ganz durchabgefahren. Und ja, jetzt sind wir uns da am Vorbereiten für die nächste Etappe.
Das ist dann richtig Kap Verde?
Ganz genau.
Das ist auch noch mal eine längere Überfahrt dann?
Das sind jetzt so
4 bis 5 Tage sind es wahrscheinlich.
Ah, Peanuts für euch jetzt.
Easy.
aber es geht ein bisschen in die schwierige Richtung. Also der Wind kommt, es ist ein Amwindkurs wahrscheinlich. Oder vielleicht auch hoch am Wind. Das heisst, der Wind kommt eher so von vorne, von der Seite und Wellen auch. Und das ist dann nicht so ganz bequem wie vor dem Wind, einfach mit Segeln mit dem Wind.
Ja, und wir sind mit einem in Kontakt, also er und seine Familie sind vor uns in Gambia gewesen und wir haben uns wieder getroffen, bevor wir im Fluss sind und bevor sie aus dem Fluss raus sind und sind seither ein bisschen im Kontakt, einander Tipps geben und so. Und er hat geschrieben, ja, er möchte uns vorwarnen, es sei viel schwieriger gewesen, als sie gedacht hätten. Viel mehr Wind, mehr Wellen, die Überfahrt auf Kap Verde, weil sie sind schon in Kap Verde, genau.
Ja, ihr seid ein bisschen verwöhnt gewesen, dort von dem Rückenwind, den ihr hattet, oder? Mhm. Ihr habt doch den einen die schöne Rückenwind von Teneriffa aus, oder?
Und vor allem sind wir ultra mega verwöhnt von dem Fluss jetzt, weil die erste Nacht, wo wir im Fluss geschlafen haben, bin ich aufgewacht und habe gedacht, wir sind auf einer Sandbank gestrandet, weil es bewegt sich so wenig. Also das letzte Mal so wenig hat sich in der Werft bewegt.
Ja.
Und jetzt nehmt uns doch noch ein bisschen auf die Reise mit, wenn es wo der Fluss drauf sind. Wie war das? Gewesen? Habt ihr auch können segeln?
Gesegelt sind wir fast nie. Mm. Wir sind aber vorgewarnt worden. Es wirkt immer so, weil der Fluss macht ja so Schwenker und Kurven. Und der Wind kommt von vorne und dann denkst du so, ah, wenn wir jetzt die 90-Grad-Kurve machen, kommt er ja wieder von der Seite. Aber irgendwie geografische Gegebenheiten, der Wind ist immer von genau vorne gekommen. Das heisst, wir haben gar nicht können segeln. Wir sind mega viel gemotort. Mehr als jemals. Und es ist auch sehr heiß geworden durch das. Aber was einem so ein bisschen ablenkt von vielen Motoren, ist eben, dass, wie gesagt, die Landschaft mit dem Salzwasser zum Süßwasser sich so jeden Tag mega fest ändert. Und auch die Tierwelt, die man sieht, ändert sich jeden Tag.
Was sehen wir denn so?
Ja, wir sind ja mega aufgeregt wegen der Nilpferd, gell? Das letzte Mal, wo wir geredet haben, haben wir ja, das Gefühl gehabt. Sind, oder?
Das sind keine Nilpferde.
Wir haben dann später die richtigen Nilpferde.
Wirklich eindeutig erkannt.
Ja.
Mehrmals, ja.
Mehrmals. Und die machen also ein ganz anderes Geräusch als das, was man denkt, als die. Als
wie machen sie denn? Was für ein Geräusch machen sie?
Du kannst es mega gut imitieren.
Ich?
Ja.
So ich habe es noch nie imitiert.
Doch, es ist so ein, wie so ein Grunzen, Schnauben. So. Nein.
Also wer will, in der letzten Episode hat Arion ja auch schon mal versucht, ein Nilpferd nachzumachen.
Wow, so, der ist krass.
Nicht.
Das ist krass.
Ja, mach du. Du
weißt ich weiß, nein, ich kann es
okay.
nicht
machen. Also was man auf jeden Fall hört, ist, wenn sie den Kopf aus dem Wasser rausstrecken, dann schnauben sie so. Und dann macht so, geil. Also muss man sich vorstellen, wie wenn man im Wasser so brustet. Ja, er hat genickt. So das ist also am nächsten am Nilpferd.
Aber man sieht sie einfach so in der so 200 Meter entfernt, kommt, ist etwas im Wasser. Und das ist entweder ein Stock, ein Stein oder ein Nilpferd. Und irgendwann kann man die ersten zwei dann kann man sagen, das ist es nicht. Obwohl ich habe sehr viel Stein habe ich angeschaut und sehr viele Holzdinger, die da rumtreiben. Aber irgendwann sieht man es dann und man sieht man auch die kleinen Ohren oder die kleinen Augen. Das ist ja das Einzige, was so rauskommt. Zweimal haben wir allerdings während dem Fahren ist vor dem Boot, so 50 Meter vor dem Boot, ist auf einmal so ein graues, lila, also nicht lila, so pink und grau, ist so etwas, so ein Rücken rausgekommen. Und dann habe ich gesagt, ja, irgendetwas ist da jetzt gerade gewesen. Und dann hat Ariane gemeint, ja, vielleicht ein Delfin, vielleicht ein, wie heisst ein Manatee, vielleicht dies, vielleicht das, aber es war dann auch irgendwann ein Nilpferd gewesen.
Und sind die eigentlich nicht das Boot attackieren?
Bis jetzt noch nicht, nein.
Und ich glaube, das Boot ist auch ein bisschen zu gross für sie. Und also die, mit denen wir geredet haben, zum Beispiel der eine Ranger
vom... Mit denen Nilpferd, die wir geredet haben? Oder?
Ja, genau. Die wir interviewt haben. Nein, der eine Ranger vom Nationalpark, der hat gesagt, sie sagen mega sich gewöhnt am Geräusch der Motoren, von der Fischerboot und von der Rangerboot und sagen darum nicht beunruhigt von dem und ja, kommen manchmal, das haben wir schon gemerkt, dass sie sind recht neugierig. Also sie kommen schauen und sie schauen auch wirklich zu dir und dann schwimmen so ein bisschen zu dir und dann wieder weg. Sie sind wirklich ganz, ganz herzlich. Und einmal haben wir sie aus ganz nahe, ein bisschen unwillkürlich. Das ist auf unserem ersten Tag, wo wir den Weg quasi zurückgesegelt sind, ist so eine Stelle... Am zweiten ist so eine Stelle gewesen, wo nicht so tief ist. Da sind wir uns eigentlich von dem Fluss jetzt langsam gewöhnt, dass wir immer so, nur noch 1,5 Meter unter dem Kiel, alles gut, alles easy. Und dort bin ich am Steuer gewesen. Und ich habe so schon aufgepasst, aber nicht genug aufgepasst. Und dann hat es plötzlich boing, das Boot angehalten. Also ist stehen geblieben. Dann in den Rückwärtsgang rein da, aber es hat nicht mehr gelangt. Wir sind mit der Strömung und ja, mit dem Schwung, den wir hatten, sind wir wirklich in eine Sandbank reingefahren. Gell?
Fuck. Und nachher, was macht man dann?
Versuchen rauszufahren, aber das hat nicht funktioniert. Und dann kann man eigentlich nur noch warten.
Nein, das stimmt nicht. Wir haben zuerst versucht, du bist sofort ins Beiboot. Da haben wir unseren zweiten Anker, den wir haben. Haben wir wie so. Also ihr müsst euch vorstellen, wir sind vorne in die Sandbank reingefahren und da wollte man ja hinten zurück, weil nur hinten weiss man, dass es genug Tiefe hat. Vorne weiss man ja nicht, wie tief ist. Dann ist der Freddy mit dem Anker und dem Beiboot so weiter hinten, hat dort den Anker fallen lassen und ich habe dann versucht, mit der Winchkurbel das Boot wie so am Anker entlang rauszuziehen. Das ist leider aber nicht gegangen, weil man zu dem Zeitpunkt ist auch eine Flut gewesen, aber Flut, die in Richtung Ebbe geht. Also es ist das Wasser, der Wasserspiegel ist gesunken.
Und dann muss man warten dort?
Mhm. Voller Angst und Bange.
Also, wenn man Glück hat, dann hat man das gemacht, während, also wenn es nicht Hochwasser ist, weil sonst würde das Wasser ja auch nicht höher, als was es gewesen ist. Wir sind, glaube ich, so in der Mitte von der Flut gewesen.
Nein, Mitte von der Ebbe. Zwischen Ebbe und Flut.
Ja. Und das heisst, wir haben dann gewusst, das Wasser kommt irgendwann wieder zurück und dann geht es auch weit, also höher. Und dann wird das Boot hoffentlich rauslupfen.
Also das Schlimmste, was einem passieren kann, ist, dass man bei Hochwasser in eine Sandbank reinfährt, weil dann geht ja das Wasser nur noch weg und nicht mehr höher rauf. Alles, was vor oder nach Hochwasser ist, wird sich irgendwann mit ein bisschen Glück wieder rauslupfen.
Und wenn du jetzt im schlimmsten Fall reinfährst, kann es dann sein, dass wenn das Wasser sinkt, dass so der Kiel kippt oder das ganze Boot kippt?
Ganz wirklich. Genau.
Das ist jetzt aber bei euch nicht passiert.
Es kann sogar auch noch schlimmer sein. Stell dir vor, also es gibt ja bei Ebbe und Flut ist immer jeden Tag eine unterschiedliche Uhrzeit, aber auch je nach Stand vom Mond ist ja die Flut oder die Ebbe wie mehr oder weniger Wasser. Also immer wenn Vollmond ist, ist Hochwasser höher und Ebbe tief niedriger. Mhm. Und wenn du jetzt beim höchsten Hochwasser vom Monat würdest stecken bleiben, dann ist ja das nächste Hochwasser nicht mal gleich hoch. Dann musst du im allerschlimmsten Fall einfach einen Monat warten, bis das Wasser wieder mal so hoch ist.
Ja. Aber das haben wir zum Glück nicht müssen machen. Weil es ist jetzt, also eine Woche später ist es Vollmond. Das heisst, unser Boot ist auch gekippt. Also wir haben...
Ah, wirklich?
Das Wasser geht ja trotzdem... Zu dieser Zeit war, glaube ich, ein Meter Unterschied oder so. Unser Boot ist auch auf der Seite gelegen. Also wir haben drinnen, ungefähr 45 Grad können stehen im Boot.
Wirklich?
Das
ist ja verdammt krass.
Dann eben kannst du auf der einen Bank liegen und sonst nirgendwo wirklich. Und wir haben dann gewartet. Und dann ist irgendwann um 11 Uhr am Abend ist es wieder, also es geht ja runter und dann kommt es ja langsam wieder rauf. Das Boot, also es steht wieder. Und irgendwann, du musst einfach warten, bis es wieder ein bisschen treibt und dann kannst du anfangen, rückwärts fahren oder rausziehen. Und das haben wir dann ungefähr um 11 Uhr in der Nacht können machen. Am Heckanker hat Ariane können, rückwärts ziehen und dann hat man gemerkt, man treibt jetzt ein bisschen genug, dass man könnte fahren.
Fest.
Genau. Mhm. Ja, und dann muss man da rausfahren. Und,
versuchen nicht nochmal in eine Sandbank reinzufahren.
Ja, dann sind wir ein bisschen weiter gefahren und dann haben wir geankert in tieferem Wasser und dann haben wir geschlafen und am nächsten Tag weiter. Aber der Punkt von dieser ganzen Geschichte ist ja, dass direkt nachdem wir auf dieser Sandbank stecken geblieben sind, dann tust du ja recht stressig überlegen, was machen wir, wie kommen wir da raus, dies und das probieren und dann funktioniert nichts. Und irgendwann musst du ja einfach dann merken, jetzt müssen wir einfach warten und
einen Plan
machen.
Das Boot fängt schon ein bisschen an kippen und du weißt, okay, raus können wir jetzt nicht mehr.
Ja, und du musst einfach einen Plan machen, okay, was machen wir, was müssen wir alles irgendwie zumachen oder aufmachen oder sonst irgendwie schauen, dass es nicht kaputt geht. Und währenddessen hockt man da und dann kommt eben so das Flusspferd und kommt näher und näher und schaut so und es wird dunkel und du hörst es wirklich, also es ist vielleicht 20 Meter vom Boot entfernt gewesen, aber leider so dunkel, dass man es auch nicht mehr so wirklich gut hat können sehen.
Aber ganz, ganz herzig.
Ja, und das hat uns dann so ein bisschen umzingelt. Und währenddessen ist dann auch noch auf der Insel in der Nähe ist auf einmal so ein Brand.
Ah, ja.
Also auf, ja, so eine riesige Wand an Feuer. Das war 20 Meter hoch oder so.
Ja, also wirklich orange leuchtendes Feuer, wo man denkt so, genau jetzt, wenn wir feststecken und nicht mehr weiterkommen, brennt der Urwald neben uns.
Es ist ja mega weirde Situation, wenn man sich vorstellt. Ja. So, ihr strandet für Nilpferd. So, was für ja. Und das Feuer ist mega nett, oder was?
Schon recht, ja.
Ja, es ist so, ja, vielleicht
am
so.
Am nächsten Ufer?
Ja, am nächsten Ufer, vielleicht 500 Meter oder so.
Ja.
Und das ist dann wieder ausgegangen?
Ja, aber es ist schon...
die ganze Nacht brennt?
Es ist, das Feuer hat, ist nicht immer so riesig gewesen. Es hat aber schon, ich glaube, durchgehend brennt. Aber wir haben jetzt letztens, also vor 2-3 Tagen auf dem Weg da, aber haben wir noch viel, viel Größeres gehabt, wo wirklich das ganze Ufer, also wir sind eine Stunde an dem entlang gefahren.
Also, wow. Es ist ja so, dass die Landwirte da das ja auch kontrolliert machen. Wir sind uns einfach nie sicher gewesen, ist das jetzt noch unter Kontrolle oder schon nicht mehr unter Kontrolle?
Das Letzte ist definitiv nicht
kontrolliert. Also ist das Brandrodung oder was?
Ja, genau. Ja. Ja.
Und das ist legale Brandrodung, also darf man das zu einem
Nein
machen oder ist das alles illegal?
Also ein bisschen von beidem. Man kann, glaube ich, auf seinem Land kann man das schon machen, aber ich habe ein bisschen nachgelesen, dass 90% von diesen Feuern, die ausartet, von Menschen ausgelöst sind. Also sie haben auf ihrem Feld etwas wollen, das Gras verbrennen oder so, aber dass es dann einfach weitergeht. Mhm. Es ist ja die letzte Woche 35 Grad gewesen, extrem trocken und mit ein bisschen Wind geht das ja einfach weiter und weiter. Das
ja, bist richtig froh, wenn du eh schon nicht so heiß hast bei 35 Grad in der Sonne und dir dann noch so eine heisse Feuerwand so entgegenkommt.
Und das ist alles Nationalpark dort rundherum?
Nein, es ist nur ein Teil des Nationalparks.
Okay. Aber jetzt noch wegen dem Auflauf. Also wie lange sind ihr in dieser Sandbank reingesteckt?
5 Stunden.
Ja, also 6. Ja. 6,5, weil wir haben ja das Wasser, das Niveau vom Wasser plus ein bisschen mehr müssen haben.
Mhm. Und dann bricht nicht der Kiel, wenn er so schräg also, ist?
Wir sind nicht gelegen auf der Seite vom Boot. Also das Boot ist nicht wie quasi um 90 Grad gekippt, sondern mehr etwa 45. Und wir haben auch noch Glück, weil der Untergrund ist halt so Sandschlamm und ich glaube, der Kiel ist so ein bisschen im Sandschlamm drin gsi und dann tut sich das halt ganz langsam so
aber
legen.
Auf seine Frage, also in der Werft steht man ja auch auf dem Kiel. Bei unserem Boot zumindest.
Ja,
also
aber gerade, oder?
Ja.
Und in einem Gerüst drin, nicht?
Ja, so in so, ja.
Ja.
Aber trotzdem, also das kann schon recht viel aushalten. Unser Kiel ist ja, wir haben ja gemäßigt der Langkiel, heisst das. Und das ist nicht so das Schwert, wo es einfach so, es ist nicht so ein dünnes Ding. Das ist Teil vom ganzen Rumpf, ist mit dem verbunden.
Und wie war eure Gefühlslage, als ihr dort aufgelaufen sind?
Schon sehr nervös, bis dass wir gewusst haben, dass das Wasser ab jetzt wieder raufgeht. Also ich habe mich schon gefragt, wie fest kippen wir, wie viel. Gleichzeitig bin ich aber auch okay drauf gewesen, weil ich gewusst habe, dass es dem einen Michael, den wir kennengelernt haben, in seinem Salon, dem ist das auch passiert und er hat Fotos geschickt und bei ihm war gar kein Wasser mehr gewesen. Also sie haben wirklich ab dem Schiff können und rumlaufen und er hat mir die Fotos gezeigt und ich habe ihn recht ausgefragt und habe darum gewusst, okay, sogar wenn das passiert, kann ein Boot nachher wieder sich aufrichten und schwimmen. Von dem her habe ich nicht so Angst gehabt, dass man jetzt... Aber mulmig war es mir, weil ich überlegt habe, wenn du so googlest, was machen, statt ja, du mal Küstenwache informieren, einfach, dass sie wissen. Und da ist so, ja, welche Küstenwache? Mhm. Ja.
Also wer würde dir dann helfen am Schluss? Also wie
könntest du das rausnehmen? Am ersten haben wir in Jean-Jean Bourret so ein paar Leute kennengelernt, dass man am ersten sie irgendwie anschreiben oder so.
Dass du brauchst einfach Leute mit einem starken Motorboot oder so und da würde man einfach schauen. Also es hat ja viele Fischer um uns herum
genau,
in so kleine Biroks. Die hätten nicht viel machen können, aber da würdest du einfach dann jemanden anrufen und fragen und sagen, hey, wir stecken da fest, und dann würde es kommen mit irgendetwas. Und,
das würde gehen. Oder würdest du dann wie so ausgraben noch, den Kiel irgendwie?
Das müsste man, ich glaube, je nach Situation wäre das, müsste man schauen. Aber irgendwann findet man schon einen Weg. Und sonst muss man einfach einen Monat warten, bis
hey, das ist so krass. Ja, aber ich meine, eben, wenn du beim höchsten Punkt auflaufst, dann hast du ja mega das Problem.
Mega.
Dann ist
mega.
Ja.
Aber das war ja auch jetzt, weil zum Teil, weil wir recht erschöpft schon sind. Mhm. Wir sind ja auf dem Weg zurück von Djandjanbure, vom höchsten Punkt, wo wir angesegelt sind. Und ich glaube, Ariane ist auch ein bisschen, nicht verträumt, aber ein bisschen in Gedanken verloren gewesen, weil wir haben dort auch sehr viele Leute getroffen, kennengelernt und ja, es war auch recht intensiv gewesen,
ja,
dort
sehr.
Oben. Wir sind ja an so einem Festival auch noch gewesen. Und man kann, also wenn wir da rumlaufen, bist du nie allein. Du kommst an Land und du hast immer Kinder, Leute, die Hallo sagen, Hello, how are you? Und die wollen alle mit dir reden, die haben deine Hand, die laufen mit dir mit. Es kommen die Leute, Fischerbötli kommen vorbei, wollen fragen, wie es dir geht, wo du hingehst, was machst. Die können dir das Dorf zeigen, Fisch verkaufen, genau. Du bist eigentlich nie, du bist immer quasi wie ein Celebrity, glaube ich. Laufst du da rum, du kannst nichts selber machen.
Ja, wir müssen schauen, dass der Podcast jetzt nicht mega krass berühmt wird international, weil ich könnte das nicht handeln länger als, länger als 3-4 Tage. Das ist so mein Limit.
Und jetzt sind wir auch noch an einem Festival gewesen.
Mhm.
In dieser Stadt.
Aber das ist jetzt nicht ein Festival wie in der Schweiz, wo so dieses Bändchen am Handgelenk hast und kannst für 8 Stutz ein Glas Wasser kaufen und dann spielen Bands und so, sondern das
also,
ist...
Also, ein bisschen haben wir schon die Erwartung gehabt. Wir haben uns so vorgestellt, ach, es gibt dann sicher so Essen dort und so verschiedene Sachen, die man machen kann.
Wir haben so wirklich gedacht, so Streetfood-Stalls gibt es. Also.
Nein, es ist wirklich so...
Ja, es ist aber im Programm ist aber erst gestanden, so Taste of Gambia, da haben wir gedacht, ja, aber irgendwie, du hast deine Gedanken halt nicht so ganz im Griff und dann kommst du dort an und es fällt dir wie Schuppen von den Augen so, ah nein, wir sind ja immer noch in Gambia. Das Dörfli ist winzig klein.
Wir sind nicht im Open-Air-Wipkin.
Ja, genau. Und was aber sehr lustig war, ist, dass das Festival, das es jetzt zum 9. Mal oder so gibt, es ist ein Festival, das Traditionen von Gambian, so kulturelle Tänze und Musik. Und es gibt ja so, oder es hat früher so Ritual gegeben für junge Männer, wenn sie wie quasi vom Kindesalter ins Erwachsenenalter sind, mit speziellen Tänzen und Gesängen und die wie quasi am Leben zu erhalten. Für das ist das Festival da, um das einem grösseren Publikum zu zeigen.
Und ihr habt gesagt, jetzt sei so ein mega krasser Rapper auftreten, oder wie?
Ja, genau. Der ST.
Ja.
Das ist ein Superstar in Gambia. Krass. Und es haben auch alle Liedertexte können und mitgesungen. Und das ist wirklich, es ist recht gut gewesen. Seine Show ist recht gut gewesen, gell?
Ja.
Und der verbindet so Tradition auch mit Rap, oder wie? Oder wie macht er das?
Also in dem Sinn, dass er, glaube ich, recht eine klassische so drum, also das kannst du besser erklären eigentlich, seine Musiker. Und
er hat einfach gerappt. Nein, er hat also in dieser Performance, also wenn man seine Videos anschaut, ist es einfach ganz normaler, so poppiger Rap über dies und das, aber auch, glaube ich, oft in Wolof oder in Mandinka oder sonst etwas, ich weiß nicht genau welches, aber schon sehr Gambia bezogen. In dieser Performance, die wir gesehen haben, hat er so eine Trommeltruppe gehabt, die recht gut war, die auf Djembe und so gespielt hat. Aber in seinen Videos und Songs ist
und
es...
Und eine Tanztruppe hat er
auch. Ja, genau. Und ja, in so Kostümen, die sind auch noch recht gut gewesen. Ja, das war eine gute Mischung noch.
Und das ist also definitiv also der Höhepunkt für alle, die gekommen sind, ist eben der ST gewesen. Vorher hat es so ein bisschen manchmal gute, manchmal weniger gute Aufführungen gegeben. Auch eine Theatergruppe ist auch mal noch gekommen. Okay. Und es ist so ein bisschen, Also auf der einen Seite ist wie das, was wir erwartet haben, blöderweise. Oder so die Erwartungen, sagen wir mal, Open Air Wipkingen. Und auf der anderen Seite ist so wie das halt traditionell in einem Dorf wäre, dass alle im Kreis, also wie dort beim Wrestling in Senegal, wo wir waren, wo auch ganz anders Ende vom Spektrum ist. Und das ist halt, wie das Festival ist unglücklich in der Mitte gewesen. Also es hat mir das eine noch das andere erfüllt. Lustigerweise ist es auch von der EU subventioniert. Ah, von irgendeinem
Youth Empowerment Programm.
Genau.
Aber ja, es ist ja eine lustige Mischung gewesen. Eben, auch viele Sachen, wo so die Ritual und die Tänze, die passieren, glaube ich, oder sind früher eher um so einem grossen Feuer irgendwo passiert und stundenlang, weißt, das ist ja sehr so mit Rhythmus und Gesang und so.
Repetitiv.
Genau, und das ist dann ein bisschen schwierig, das auf so einer Bühne, oder es war nicht einmal eine Bühne gewesen, aber so als Show zu machen, so 10 Minuten lang, und dann hat es immer so 4 oder 5 Leute gehabt, wo, also vom Festival, wo der eine immer so gezeigt hat, wo sie ansetzen, und die andere hat dann irgendwie immer gesagt, die sind jetzt weg, weil es kommt die nächste Truppe, und der andere hat noch ein Foto machen da, und der nächste hat dann noch dies und das machen. Also es ist alles ein bisschen so organisiertes Chaos gewesen. Und man hat nie wirklich gewusst, wann was passiert. Das Programm hat es zwar schon gehabt mit Zeitangaben, aber es ist nie korrekt gewesen. Aber es war lustig gewesen.
Wie ist denn Theater dort genau so? Wie wird Theater gespielt? Oder wie ist es dort gewesen?
Also die Aufführung, die ist so im Kreis eigentlich passiert. Also auf der Bühne ist dann so ein Kreis, und sie haben auch so halb gesungen, halb geredet auf, ich glaube, es war Mandinka, die Sprache. Also wir haben eigentlich nicht wirklich verstanden, was passiert. Und sie sind auch irgendwann wieder rausgebeten worden von eben denen, die es organisieren. Und ja, coole Kostüme haben sie gehabt. So. Aber auf jeden Fall nicht ein Stück nach aristotelischem Aufbau, so wie wir es uns gewöhnt wären.
Haben wir eigentlich noch Video und Tonmaterial von dort?
Ja, ich wollte dir einen kleinen Film machen, aber es ist wenig, es ist, man sieht auch das Festival, aber man sieht hauptsächlich den José.
Wer ist der José?
Das ist ein Möchtegern-Fotograf, der die ganze Zeit einfach immer wieder da rumgelaufen ist.
Also ein spanischer Tourist.
Ja, genau, ein spanischer Tourist.
Darum haben wir ihn José genannt.
Nein, er heisst auch José. Seine Was? Frau hat ja irgendwann...
José!
Wirklich? José! Ja, er
ich hat gedacht, du hättest das gefunden.
Nein, seine Frau hat ja immer wieder ihm sagen, er sollte sich jetzt mal ansetzen, weil er ist die ganze Zeit auf der Bühne rumgelaufen, um Fotos zu machen.
Auf der Bühne rumgelaufen?
Ja. Ja. Oh mein Gott. Und das Problem ist ja, er ist... Die ganze Zeit, jedes Mal ist er hinterher gelaufen, und wenn sie dann im Kreis gesessen haben, dann ist er dort auch direkt angelaufen. Und schwieriger ist, das machen ja andere Leute dann auch noch. Und dann ist irgendwann so ein Typ mit dem Handy, ist da die ganze Zeit einfach mit seinem Handy da direkt vor diesen Leuten, ist er da rumgelaufen. Und dann kommt nochmal einer und macht Fotos. Und das hat mich recht aufgeregt. Und es hat auch ein anderer Typ im Publikum hat's wirklich aufgeregt. Der hat ihn irgendwann angeschrien, und dann hat der José einfach gemeint, ja, ich wollte ja näher rankommen. Und dann hat er einfach weitergemacht. Und der steht dann einfach so die ganze Zeit vor dir. Ja, das ist ein bisschen unschön gewesen.
Und hat den niemand befördert?
Nein.
Das Schwierige ist, glaube ich, die Leute vom Festival, also ich glaube, es ist schwierig für sie, um ein bisschen, wie sagt man?
Durchzugreifen, oder?
Ja, bei den Touristen. Ja. Sie wollen ja höflich sein und so. Ich glaube, das ist schwierig, dann zu sagen, hey, kannst dich bitte mal ansetzen.
Das geht nicht.
Ja.
Ich glaube, was uns vor allem genervt hat an dem Verhalten, das wir noch ein paar Mal gesehen haben am Festival, ist halt die Frage, würde José sich in Spanien auch so verhalten an einem Festival? Mhm. Würde er auch sich das rausnehmen, um auf die Bühne zu trampen?
Krass. Also.
Ja.
Und das Janjanbure, das ist so ein Dorf einfach. Ich dachte, das ist eine Stadt. Das ist einfach ein kleines Dorf.
Es ist ein Städtli.
Wir haben für Gambia, gedacht, das ist eine Stadt.
Also für Gambia wäre es schon ein Städtli. Es war viel los dort gewesen.
Ja, das stimmt. Es war schon ein kleiner gewesen, als wir uns vorgestellt haben.
Ja, aber es hat die grösste, die älteste Schule. Es hat, also es ist schon viel, schon recht gross.
Haben Sie dann noch Leute kennengelernt dort?
Ja. Also überall lernt man ja mega viele Leute kennen, weil alle wollen mit dir befreundet sein. Das ganze Dorf. Aber mit ein paar Leuten hat man dann irgendwie mehr oder ist auch sprachlich, hat weniger Barrieren und so. Und da in Janjanbure haben wir die Familie Keita kennengelernt und auch sehr ins Herz geschlossen. Weil du kannst am besten erzählen, wie das angefangen hat.
Also angefangen hat es ja, wie wir an Land gegangen sind, am ersten Tag. Und dann ist uns einer mit dem Velo entgegengekommen und so, «Oh, hello, how are you? I'm fine. I love you!» hat er gesagt. Das war seine Intro.
So
und
geil.
Recht schnell auch gesagt, «You must meet my father.» Und dann hat er uns mitgenommen zu seinem Vater.
Der ist etwa so, also er ist uns vorgekommen wie etwa 15, 16
oder so. Ah, der Junge meinst du, ja.
Einfach damit man das einordnen kann. Und dann haben wir gesagt, ja, okay, dann gehen wir zu deinem Vater. Also wir haben eh nicht gewusst, wo du in dem Dorf. Und
wir haben auch keine Option gehabt. Du kannst nicht einfach, auch wenn du sagst, ja, wir kommen dann später oder wir haben keine Zeit, das gibt es nicht. Du musst einfach dann mal mitkommen.
Dann sind wir mit ihm mitgelaufen und dann sind wir zu so einem, so einem Hütchen gekommen. Und dann haben wir dort reingeschaut, weil es ist so mit einem Vorhang ist geschlossen gewesen. Und dann hat uns gerade der Vater begrüßt. Und im Hintergrund ist einfach so etwa die Grösse von einer Garage voll mit Elektroschrott. Und dann hat sich herausgestellt, dass der Vater repariert. Alle möglichen elektronischen Geräte. Und er hat sich mega gefreut, dass wir jetzt da sind. Bitte absitzen, bitte da ein bisschen schwätzen und erzählen. Und er war dann, der Vater, mega neugierig auf alles, was mit dem Boot zu tun hat. Und dann haben wir aber dem Tag zum Festival wählen und gesagt, wir kommen morgen nochmal.
Und hat der Sohn eben gefragt, kommen wir dann zum Tee? Da haben wir uns quasi gesagt, wir machen ab. Und am nächsten Tag sind wir auch wieder vorbeigegangen.
Und dann sind wir zum Essen eingeladen worden.
Ja, genau.
Dann sind wir zu ihnen zum Haus anschauen und zum Essen. Und das haben wir dann auch sehr gerne dankend angenommen und sind dann in das Haus, mega herziges Häuschen mit so ein bisschen Land und
also
einem
Garten. Die nennen das ja immer ein Compound. Du kommst zu meinem Compound. Das ist der Cater Compound. Und da, die haben ein bisschen Mauer drumherum. Und dann haben sie eben Garten, ein Wasser, ein Waterwell, wie nennt man das?
Ein Brunnen.
Ein Brunnen. Und ein Häuschen, ein anderes Häuschen zum Kochen.
Ja. Und dann ist für uns gekocht worden. Es war mega fein gewesen. Es ist so eigentlich vom feinsten Essen, das wir in Gambia hatten. Wir haben mehrere Gänge gehabt.
Was ist denn so für Essen?
Dort haben wir zum Beispiel als ersten Gang Maniok, also das ist die Wurzeln, wo schmeckt ein bisschen wie süße Herdöpfel, aber nicht süße Herdöpfel. Das in so einer Zwiebel-Tomatensauce, mega gewürzig, mega fein. Und nachher haben wir Domoda gehabt, das ist ein Nationalgericht da, wo mit Erdnusssauce auch wieder Gemüse oder da kann man auch Fisch und Fleisch, mega mega fein. Und die Mutter hat das gekocht dort, Nima hat sie geheißen. Und es ist fein gewesen. Und das sind schon so ein paar kulturelle Unterschiede, wo wir uns nicht ganz bewusst gewesen sind, wie zum Beispiel in Senegal und Gambia essen alle so aus einem grossen Topf zusammen. Und es ist aber so, dass man isst in Stille und nachher, sobald man fertig ist, steht man auf und geht. Wenn man sich das halt nicht gewohnt ist, versucht man irgendwie so höflich ein bisschen ein Gespräch am Laufen zu behalten. Aber der Herr Keita, der ist einfach, der hat uns Essen gebracht. Dann hat er gesagt, ja ich lade euch. Und dann sind alle weggegangen. Dann sind wir alleine im Raum zurückgeblieben und haben halt alleine gegessen. Ja.
Ah, und uns haben sie ja immer eine eigene Schüssel. Also
ja,
das ist ein riesen Teller. Also da kannst
du. Der ist sicher nicht, so 80 cm Durchmesser oder so.
Und das haben sie immer recht voll gemacht. Und dann war das unsere Portion. Sie haben immer gesagt, ja, chop, chop, ihr müsst essen, essen, essen. Wir haben dann irgendwann auch also, kapiert, man, kann, man muss nicht alles ausessen, aber man sollte so viel essen, wie man will. Okay. Aber wir natürlich aus Höflichkeit versucht, alles aufzuessen, aber das war unmöglich.
Das ist so viel.
Und wow, weil wir auch gewusst haben, es kommt ja nachher noch das Hauptgericht, hat man da ein bisschen vorsichtig noch gegessen.
Und Sie haben dann separat gegessen, oder wie? Oder wie ist das gewesen?
Also beim ersten Gang haben wir alleine gegessen, da sind alle irgendwie
weil weg. Weil er hat gesagt, sie haben schon Cassava gegessen.
Und nachher bei dem Erdnussgang, da sind schon alle... Ja, sind schon alle im Raum gewesen, aber eben die Kinder haben zum Beispiel so 3 Hampfle gegessen, nachher sind sie aufgestanden und weggegangen, was für uns ja so ein bisschen,
und jetzt auch, dass sitzt du aber an, Jeremy Justin.
Ja, genau.
Es ist fertig.
Genau. Ich bin im Fall noch nicht fertig mit Essen.
Und, also die sitzt ja auf dem Boden und isst mit der Hand.
Mhm. Aber uns haben ja ich habe es auch probiert ein paar Mal.
Yeah.
Aber uns haben es immer mega nett Löffel gebracht. Yeah. Und so das ganze Socializing, das wir kennen beim Essen oder wo bei uns halt beim Essen wird passieren, das passiert dort nach dem Essen beim Tee trinken.
Ah,
und
mega Tee trinken,
da nimmt man sich mega viel Zeit und geht auch raus sitzen, wo ein bisschen mehr Luft ist und so. Und dort kann man wirklich stundenlang hocken und ja, haben einander so ein bisschen aus unserem Leben erzählt. Das war mega spannend gewesen.
Es ist mega lustig, weil ich habe mal so zu, nur kurz die Klammern, zu Tischzucht habe ich mal ein Seminar gehabt in der Linguistik an der Uni. Und dort ist es auch darum gegangen, dass es früher man viel mehr aus einem Topf gegessen hat. Also beim Fondue ist das ja immer noch so, man tut wie aus dem gleichen Topf essen und dass das mega etwas für Gemeinschaftliches hat. Also dass man wie so also Gemeinschaft im Vordergrund steht, während nachher alles in Europa so mega individualisiert wurde, ist jeder seinen eigenen Teller, seine eigene Portion, dass so mega Individualisierung stattgefunden hat. Aber in dem Fall ist stets Essen wirklich noch eigentlich so etwas Gemeinschaftliches, auch wenn man nicht redet. Das ist noch spannend.
Ja, und sie nehmen das auch mega als solches wahr, weil er hat uns zum Beispiel erzählt, der Vater, dass dann das Familienoberhaupt auch in dieser Schüssel entscheidet, wer was überkommt. Also weißt du, zum Beispiel die vielleicht das grösste Stück Fisch überschiebt oder so.
Und aha, dass doch, das halt, gibt doch noch.
Das gibt es doch.
Individualisiert, ja.
Ja, aber halt wie... Man muss das dann trotzdem als Gemeinschaft ausmachen, irgendwie in dem Topf. Und sie haben das auch mega, also er hat gefragt, also gell, ihr tun in Europa immer jede Person in einem Teller. So ein bisschen, wieso? Mega assi. Jeder für sich. Und dass das so wirklich als ein bisschen asozial überkommt. Und dann ein grosser kultureller Unterschied, der dann eben beim Tee trinken vorgekommen ist ja zum Beispiel auch ein Kind haben. Und das war sehr lustig, würdest du erzählen?
Ja, er hat ja gefragt, wie lange wir schon verheiratet sind. Wir sind ja einfach immer, du kannst ja nicht verheiratet sein in so einem Land. Das ist einfach,
es tut zu viele Fragen auf.
Ja,
das ist
ja,
einfach.
Genau. Und eben dann
haben wir gefragt, gratuliere noch, gell, euch.
Und eben hat er gefragt, wie lange wir schon verheiratet sind. Ja, seit 7 Jahren, 8 Jahren. And you have sons? No, we don't have sons.
Also zuerst fragen sie immer, wo sind die Kinder? Nicht, haben wir Kinder, sondern wo sind sie daheim?
Where are your sons? And we don't have sons. Where are your daughters? Auch keine. Und dann hat
betroffenes Schweigen.
Ja, und dann so irgendwann so, are you related?
Also, ob wir verwandt sagen, das ist wie die naheliegendste Erklärung dafür.
Dass einfach kein Kind hat. Ja, krass.
Ja, weil man kann anscheinend auch seine Schwester heiraten.
Ja.
Ah, wirklich?
Ja, ja.
Krass.
Und dann wäre es halt noch plausibel, dass man halt kein Kind kann haben.
Aha, shit. Ja. Das ist ja mega krass.
Dann haben wir das auch noch müssen klarstellen.
Aber das ist legal in dem Fall. Aber dann wissen sie, dass nachher sie besser kein Kind haben miteinander, wenn sie Geschwister sind, oder?
Also ich glaube, es gibt nicht Verhütung an und für sich, sondern ich weiß nicht, vielleicht lehne ich mich da zu fest aus dem Fenster raus, dass es vielleicht auch biologisch weniger eher Kind überkommt. Weiß ich nicht.
Okay.
Weiß ich nicht, aber sie haben 6 Kinder.
Ja. Und wie alt, also die Eltern sind in dem Fall auch noch relativ jung, oder wie?
Also, er hat gesagt, er hat irgendwann gefragt, wie alt ich bin. Und dann hat er auch gesagt, ja, er ist auch so alt, aber er ist sicher 10 Jahre älter oder noch mehr.
Wir wissen es nicht so
Wir
genau.
Wir wissen es nicht genau.
Also, das Alter ist auch, eben wegen dem, ich glaube, ist es legal oder nicht, deine Schwester oder deinen Bruder zu heiraten? Ich meine, sie haben ja auch keine Geburtsurkunde. Ich glaube, die meisten Leute können nicht mit einem Geburtsdatum anfangen, sondern wissen eher in welchem Jahr oder zu welcher Jahreszeit, dass sie geboren worden sind. Ja.
Aber gibt es da nicht den Staat, der dort gewisse Informationen hat? Das ist nicht so.
Ich glaube, viel weniger. Ich glaube, auch wenn die Kinder zum Beispiel weniger in Spitälen auf die Welt kommen, ist das ja auch... Die Schule ist auch so etwas, ja, da gehen deine Kinder halt, solange du Geld hast, um ihnen Uniformen kaufen oder... Ja, und dann irgendwann gehen sie halt nicht mit Schule. Etwas wie Schulpflicht oder dass man kontrolliert, wie viele Kinder du hast, das gibt es, glaube ich, eher weniger.
Aber Schule allem, ist schon staatlich? Dann.
Jein. Die einen Schulen sind staatlich, die anderen sind islamische Schulen. Die sind privat, aber trotzdem gratis. Ja. Wissen wir auch nicht so genau, wie also, das...
Viele von den Schulen in den Dörfern, die wir gesehen haben, sind von Ausländern gebaut, also finanziert worden. Aber es wird staatlich, glaube ich, das Material und so...
Und die Lehrerinnen werden
genau,
bezahlt.
Genau, ja. Das System hat es, aber das System funktioniert, glaube ich, nicht sehr gut.
Der Vater tut Sachen reparieren. Also das ist in dem Fall, was tut er? Alles Mögliche reparieren.
Mhm. Also Elektriker ist er quasi. Er hat am letzten Tag sind wir noch vorbeigegangen, um Tschüss zu sagen. Und da hat er gerade Schweißmaschine fertig repariert. Und dann ist eine Dame gekommen mit einem riesigen Lautsprecher, also wirklich so, weißt du, so Meter gross. Sie ist... Er hat gesagt Storyteller. Also
Grio heisst das.
Ja, und sie tut bei Geburten und Hochzeiten und so tut sie so die Familiengeschichte oder vom Tribe so ein bisschen.
Singend
ja,
erzählen.
Ja, das Ganze, die Geschichte erzählen. Und das war eben ihr Lautsprecher gewesen, und der hat nicht mehr funktioniert und den hat er dann repariert.
Genau.
Wo hat das er das gelernt? Wo hat er sich das Wissen angeeignet?
Er hat eben gesagt, er ist immer schon als Kind sehr neugierig gewesen. Und er hat immer er hat Sachen immer hinterfragt und wie funktioniert das und dann hat er Sachen auseinandergenommen und er hat sich selber dann beigebracht und er hat auch irgendwann mit Batterien gespielt und dann gemerkt, das Lämpchen geht an, wenn er das eine mit dem anderen verbindet. Und hat zum Beispiel erzählt, dass er, wie sie keinen Fernseher hatten, und auch keinen Strom, hat er irgendwann aus einer Tür hat er dann etwas, Screen, also so ein
Bildschirm oder nicht ein Bildschirm, eine Leinwand.
Ja, hat er gemacht, wo er dann hinten dran eine Kerze angezündet hat und dann hat er so Schattentanz gemacht und andere so Leute geil. Haben gemeint, das ist ja wie ein Fernseher und haben so ihm dann ein bisschen Geld gegeben und mit dem Geld hat er sein Essen können kaufen zum
so
Mittag.
Geil. Er war ein kleiner Erfinder.
Ja, genau. Ganz genau. Ja. Immer noch. Ja. Und darum hat er, ich glaube, wegen dem und wegen dieser Neugier auch, hat ihn das Boot so sehr interessiert.
Und hat wir haben ihn gezeigt?
Ja, seine Söhne sind mit uns dann an dem Tag noch gekommen. Er hat irgendwie gesagt, nein, er kann heute nicht, er muss noch baden. Dann haben wir gesagt, okay, ja, dann morgen. Ja, es war schon später Nachmittag. Am nächsten Tag hat es leider zu fest gewindet und zu viele Wellen gehabt, als dass man irgendwie zu vierten hätte können auf dem Bi-Bötli hin und zurück. Mm. Ja, das heisst, er hat es leider nicht von innen gesehen, aber seine Söhne schon. Und weil das auch so ein bisschen anknüpft, das letzte Mal sein älterer Sohn, also der, den wir als erstes kennengelernt haben, der Alagi, der möchte unbedingt nach Europa. Und er, der Vater, findet das aber keine gute Idee. Und da ist natürlich ein sehr gutes Gespräch entstanden, wo er uns nach unserer Meinung gefragt hat und wir ihm haben können sagen, unter welchen Umständen, dass es sicher keine gute Idee ist. Und haben ihm auch noch ein bisschen von Europa erzählt oder auch von der Schweiz. Und Sachen wie zum Beispiel, dass man Miete zahlen muss. Sie ist komplett auf komplettes Unverständnis gestoßen. Also es ist so, was? Ja, sie haben kein eigenes Haus, kein Garten. Und was? Und dann müssen die Miete zahlen. Also, wie viel? Und dann sagen, ja, umgerechnet so und so viel. Dann lasse ich, was?
Und das auch jeden Monat.
Und das jeden Monat. Und dann hat er gesagt, ja, ist es irgendwann abgezahlt? Und dann so, nein, solange du dort wohnst, musst du es eigentlich zahlen. Was? Also, ist wirklich komplett unverständlich. Und dann so, ja, aber nachher kannst du schon im Garten etwas anbauen. Nein, meistens hat es keinen Garten zu einer Wohnung. Du musst Früchte und Gemüse selber kaufen. Und er sagt, so, ja, aber am Strassenrand kannst du schon irgendwie Mangos pflücken. Und so, ja, nein, Mangos wachsen nicht. So ein bisschen der. Ja.
Aber sind Sie sich auch bewusst, dass es wie schwierig ist, auf Europa zu kommen? Auch mit der ganzen Schlepperei? Und, oder haben Sie so mega. Also, jetzt haben die Kinder zum Beispiel ein verblendetes Bild von dieser Flucht sozusagen.
Ich glaube, die meisten schon, sie sagen auch, also wenn ich dann sage, ja, it's very dangerous, dann sagen sie, ja, is it dangerous? Und dann versuchst du einfach verschiedene Sachen, Aspekte zu erklären. Bei der einen kommt das, ich glaube, das ist einfach immer noch nicht so ganz kapiert. Bei der anderen verstehen sie dann schon. Also der Vater hat es auch begriffen.
Er hat auch immer wieder gesagt, ja, und dann tun ja die Schlepper, die wollen ja nicht selber über. Das heisst, sie tun einfach irgendeinem das Ruder in die Hand drücken und den Motor erklären und kommen dann selber nicht mit. Und das ist ja schon ein schlechtes Zeichen. Sagt, ja.
Also er wollte sie ein bisschen ausreden und hat noch ein bisschen eure Stimme gebraucht.
Genau.
Also,
genau.
Hat dann gesagt, haben ihr gesehen, Arjan und der Freddy sagen es auch, oder was? Ja. Genau. Gefährlich ist, oder?
Ja.
So ungefähr. Aber ich glaube, für ihn ist ja auch, wir haben ja auch recht viel über Kultur oder ja, so das Familienleben zum Beispiel. Er hat ja auch gefragt, so, ja, lebt ihr nicht mit den Eltern dann, also alle zusammen? Und wir haben, wo man dann gesagt hat, ja, alle leben so, in der eigenen Wohnung.
So. Aber also warum? Und das ist mega schwierig zu beantworten. Das ist ja, ich weiß es auch nicht so genau. Also, man macht das einfach so. Also, warum lebst du nicht mehr bei deinen Eltern? Ja.
Crazy, ja.
Aber ich glaube, die meisten also, können sich schon vorstellen, dass die Reise gefährlich ist, aber ich glaube, dann hört es auf eben mit dem Vorstellungsvermögen. Also, wie fest anders und wie schwierig dass es nachher wird, wenn du das überhaupt so geschafft hast. Gell?
Also das finde ich eigentlich schon noch faszinierend, dass auf einer Welt, auf einem Planet, die Menschen so unterschiedlich können leben können. Also das ist doch irgendwie...
Das ist wirklich unglaublich.
Dass man es wie nicht versteht, gegenseitig, wie das kann sein. Also ihr seht es ja dann wenigstens jetzt ein bisschen, oder? So könnt ihr euch ein vorstellen, wie es läuft. Aber so richtig verstehen ist ja manchmal noch schwierig, oder?
Ja, und ich meine, wenn man es mir erzählt hat, so richtig verstanden, hätte ich es wahrscheinlich... Also, ja, eben, man muss es sehen und erleben und auch dann hast du es noch nicht so richtig begriffen.
Ja. Also auch das Konzept vom Schaffen haben wir ja versucht, ein bisschen zu erklären, dass es... Du hast in der Schweiz oder in Europa hast ja nicht Zeit, mal einfach so während dem Arbeiten kommt jemand vorbei und sagt, hey, kommt doch zu mir, meine Frau tut jetzt kochen, wir können den ganzen Nachmittag jetzt einfach miteinander schwätzen und Tee trinken und so. Du kannst das gar nicht, weil du musst auch deine Miete zahlen. Und dafür musst du arbeiten und Geld verdienen. Und so das ganze Konzept, dass man eigentlich nicht so wirklich Zeit hat, um miteinander irgendwie, also kann man schon, aber man muss es alles einplanen. Ich glaube, das ist für im Gegensatz zu da, ist das schon eine sehr andere Welt.
Irgendwie da schafft man so für sich und für seine Bedürfnisse und es kommt einem so aus der Ferne ein bisschen vor, in Europa schafft man ein bisschen mehr für ein System.
Mhm. Wo man aus der Distanz denkt, so super dumm.
Ja, genau. Das
System haben von der Selbstausbeutung. Und wir machen es einfach so voll freiwillig. Es ist mega gut. Super. Aber dann haben sie bei diversen Dörfchen noch so an Land gegangen und haben so ein bisschen entdeckt oder sind vor allem dort gewesen?
Vor allem dort. Nachher sind wir auch, ganz ehrlich, ein bisschen müde gewesen, weil es sind immer soziale Interaktionen und auch wirklich selten oberflächliche Interaktionen, wenn man so ein bisschen an sich anlässt. Und wir haben teils auch Dörfer ausgelassen, weil wir einfach zu erschöpft
sind. Du kannst dir auch vorstellen, jeder Kontakt bedeutet auch, Kind wenn einen Fußball haben oder Geld oder sonst Sachen. Also oft, manchmal ist es trotzdem ein schönes Gespräch, aber oft ist es auch so, hey, ja, sorry, nein, ich kann jetzt keinen Fußball, ich kann auch nicht jedem Geld geben. Und ja, die Interaktionen sind dann irgendwann, ja, wenn man das den ganzen Tag lang hat und es ist 35 Grad.
Und man kommt in so eine ganz komische Haltung, wo man irgendwie von jeder Interaktion, man wartet wie ab, also wo wird jetzt, also wo wird das jetzt angesprochen, dass irgendetwas monetär kann entgeltet werden.
Mhm. Und dann kannst du mir so durch, dass man auf eine Sandbank fährt.
Ganz genau.
Ja. Und jetzt geht es weiter dann auf Kap Verde. Wann geht ihr?
Irgendwann in den nächsten paar Tagen. Ja. Wir schauen gerade noch aufs Wetter, putzen das Boot noch. Es ist ja komplett bedeckt mit Sand. Und alles ein bisschen putzen, noch ein paar Sachen flicken und Diesel auftanken und so Sachen. Und dann ja vielleicht Donnerstag oder Samstag. Gehen wir dann.
Hey, ganz gute Überfahrt.
Danke.
Und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.
Ciao, ciao.